Der Job als Bürgermeister, ich denke, den kann man nur machen mit ganz viel Herzblut. Und ich glaube, dass mein Herz hier für die Heimat und für die Aufgaben, die diese Gemeinde für mich bereithält, sehr wohl schlägt und dass ich da ganz viel Herzblut drin setzen werde.
Hallo, lieber Volker. Ich freue mich, hier zu sein.
Schön, dass ihr da seid.
Ja.
Genau, wir sind bei Volker Eilenberger in Sperrenberg mit Quergelauscht und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir die drei Kandidaten und Kandidatinnen, die im Moment zur Bürgermeisterwahl anstehen, mal ein bisschen unter die Lupe nehmen und schauen, was sind das für Menschen. Kleines Vorwort. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich beim Sie bleibe, anders als bei den anderen Podcasts, um so ein bisschen auch den Abstand zu bewahren und auch alle drei gleich zu behandeln. Aber Steffi ist ja hier sozusagen Nachbarin von Volker.
Ja,
Also
mehr
von
oder
daher
weniger.
mit Steffi duzen und ich werde siezen. Aber wir gucken mal, wie wir das durchhalten.
Jo, Judeli, dann legen wir mal los. Also wir sind hier von dir begrüßt worden in einem wunderschönen Haus. Uns war daran gelegen und ist daran gelegen, den Menschen als Person, als Persönlichkeit herauszumeißeln und euch vielleicht auch die ein oder andere Sache rüberzubringen, die man so eben nicht sieht. Denn oftmals kann man viel zwischen den Zeilen lesen. Und also, Volker, dein Haus ist wunderschön. Also das ist das Erste, was mir aufgefallen ist von innen. Von außen sieht man es ja ein bisschen. Aber liebe Hörer, wenn ihr das sehen könntet, alles liebevoll, handwerklich, alles, was zu erhalten war, ist erhalten geblieben, gepflegt. Ein wunderschöner Holzfußboden. Holzfußboden. Ich sehe wahnsinnig tolle alte Türklinken, die ich noch aus wo ich früher gewohnt habe, kenne. Ist ja nicht so einfach, sowas in schön und alt wiederzukriegen. Tollen Kamin. Also, ich bin richtig geflasht, muss ich sagen.
Ja, einen leckeren Kaffee gab es auch schon. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, und vielleicht können wir damit anfangen, waren die Irlandfahnen. Also war mir natürlich sofort klar, letzten Freitag war es St. Patrick's Day gewesen. Was hat denn das mit sich auf sich? Haben Sie eine Vorliebe? So geht's los. Haben Sie eine Vorliebe für Irland?
Ja, also seit 1997 fahre ich nach Irland, also schon zu DDR-Zeiten habe ich immer meine Nase an Bildern platt gedrückt und irgendwie, keine Ahnung, wo es herkam, einmal da gewesen und sofort verliebt in dieses Land.
Kein Nachvollziehen.
Das ist die Landschaft, die Leute, also ist einfach nur sympathisch da und vor allem in Irland ticken irgendwie die Uhren anders. Man kommt wirklich runter. Also selbst wenn man jetzt bloß ein paar Tage hinfährt, man merkt so richtig so, man kann durchatmen, die Zeit läuft irgendwie langsamer, ist weniger hektisch und ja, und die Landschaft ist einfach atemberaubend schön.
Was muss ich mir vorstellen? Was war dann am Freitag hier? Da gab es mit Sicherheit einen schönen Whisky oder einen Irish Coffee oder.
Guinness und Whisky, ja, aber wir haben nur in sehr kleiner Runde zusammengesessen, weil doch einige krank geworden sind oder andere Verpflichtungen hatten und dadurch war man nur in kleiner Runde hier. Ich hab mir das irgendwie vorgenommen, also immer, also jetzt regelmäßig eben zur St. Patrick's Day Party einzuladen. Also alle 2 Jahre mit meiner Frau und Freunden aus Cottbus
Jo.
fahren wir nach Irland und verbringen da Silvester. Und
Feiern die
ansonsten,
anders? Entschuldige, dass ich dich unterbrochen
ja,
habe.
die feiern anders. Also die treffen sich halt im Pub, so wie wir jetzt hier vielleicht im Dorfkrug, aber da ist dann nicht irgendwie Disco oder Tanz. Es kann schon auch mal vorkommen, dass sie tanzt wird, aber ich suche natürlich immer Pubs raus, wo eben Live-Musik stattfindet. Und
Ist das wirklich so klischeehaft, wie das einer mit der Fiedel und
ja,
dann. Ja,
genau. Und
cool.
es also gibt so Unterschiede, also es gibt so Jam-Session, also wo dann wirklich Leute aus dem Dorf zusammenkommen und
Du, einer, das war jetzt der Holger.
Das war jetzt der Hund, ja. Einer fängt an und dann kommen die anderen mit ihren Instrumenten und stimmen mit ein. Mhm. Aber Silvester ist es meistens so, dass das dann schon eine feste Gruppe da ist, die dann spielen. Und Punkt 12 wird nicht im Ballert oder so, werden keine Raketen abgefeuert, sondern man erhebt sein Glas und sagt, hey, Happy New Year, und liegt sich in den Arm, auch wenn man fremd ist, ja. Und dann klingt doch langsam der Abend aus.
Ja, hört sich sehr herzlich an.
Toll an. Ja. Ja.
Und du fährst immer nach Irland, nicht Northern Ireland oder sowohl als auch?
Also Nordirland nur als mal Besucher, um James Causeway oder die Bushmills Destillerie haben wir uns mal auch angeguckt. Aber ansonsten fahre ich immer in die Republik Irland. Mhm. Es ist tatsächlich, man merkt einen Unterschied. Nicht unbedingt von der Landschaft, das ist ja eine Insel, aber in Nordirland ist es doch deutlich britischer. Mhm. Also so ein bisschen förmlicher. Mhm, okay. So auch die Stimmung in den Pubs, und es ist was anderes.
Verstehe.
Und ich habe ja vorhin schon mal erzählt, also ich fahre seit 97 bin ich als Jugendreferent in der Anhaltischen Landeskirche beschäftigt und habe da im Rahmen meines Jobs eben mit unterschiedlichen Leuten da. Also mal früher reine Jugendfreizeiten im Sommer 2 Wochen. Dann habe ich über Jahre Kriegsdienstverweigerer beraten im Rahmen meines Jobs und war dann Placibi-Werkwochen gemacht. Da sind wir übrigens auch mal in Belfast gewesen und haben dort Jugendliche getroffen oder junge Erwachsene, die so diesen Nordirland-Konflikt live miterlebt haben.
Protestanten und Katholiken.
Oder dann Projekte besucht, wo dann eben Protestanten und Katholiken einen gemeinsamen Kindergarten gegründet haben, solche Geschichten. Aber so diese Freizeitangebote, die sind dann halt immer in der Republik Irland an verschiedenen Orten. Bin eine Zeit lang immer die Küste, die Atlantikküste, die Westküste bereist. Mal von Rom im Norden, Donegal, bis unten nach Dingle. Hab immer versucht, ein großes Ferienhaus zu finden. Manchmal auch so 2 oder 3, die dann direkt nebeneinander waren. Und jetzt sind dann nochmal unsere Basisstationen, und von dort aus machen wir dann so Tagesausflüge und gucken uns Sachen in der Umgebung an. Und dadurch war ich eben nicht immer an einem Ort, sondern versuche eben mehrere schöne Orte kennenzulernen. Natürlich so nach ein paar Jahren komme ich dann auch nochmal wieder zurück. Wie gesagt, in Donegal und in Dingle war ich schon öfter, aber auch in den Burgen und ja.
So, wie bist du zur Kinder- und Jugendarbeit gekommen? Da kommst du ja auch nur hin, wenn du ein Herz für hast. Oder wenn du denkst, dass du die Kohle machen kannst, wovon ich jetzt nicht ausgehe.
Aber nicht in der Kinder- und
Jugendarbeit. Ja, deswegen. Da musst du halt schon.
Ja, das ist tatsächlich eine längere Geschichte. Mein erster Job, mein erster Beruf war Orthopädie-Schuhmacher. Mhm. Und das war auch eher ein Zufall, weil ursprünglich wollte ich Tischler werden.
Hast du da den Meister?
Nee, komme ich gleich zu. Und ich wollte ursprünglich Tischler werden und hatte auch schon einen Ausbildungsbetrieb, und kurz bevor es losgehen sollte, sagte dieser Meister, mir haben sie das Holzkontingent gestrichen. So war das zu DDR-Zeiten. Ich weiß ja nicht, was ich mit dir machen soll. Such dir mal eine andere Ausbildungsstelle. Naja, und dann bin ich rumgefahren. Ludwigsfelde, Zerspaner, so Metallberuf, das war nicht meins. Und dann war ich in einer Polsterbude in Rangsdorf, das hat mir auch nicht so gefallen. Ich komme ja aus Dahlewitz, bin in Zossen geboren. Und dann habe ich den Tipp gekriegt, Mensch, in Dahlewitz gibt's einen Orthopädie-Schuhmachermeister. Guck doch mal da. Und der sagte, ich bilde nicht mehr aus, aber geh doch mal nach Potsdam-Babelsberg. Die haben mehrere Lehrlinge. Habe mich da vorgestellt, wurde genommen. Und dann habe ich die Lehre gemacht, und das war wirklich ein sehr, sehr schöner Beruf. Hab den geliebt. Und ich glaube, ich war auch gut und erfolgreich da und wollte dann weitermachen, wollte meinen Meister machen. No. Ja, und dadurch, dass ich mich dann aber als Bausoldat habe mustern lassen, ja, mein Großvater und meine Tanten wohnten alle im Westen, und ich hatte also nicht so dieses Feindbild. Und habe gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dieses Feindbild auch weiter auszubauen, habe ich eben den Dienst an der Waffe verweigert. Mhm. Und daraufhin haben sie mir gesagt, kannst du vergessen, dass du deinen Meister jemals machen kannst. Und dann dachte ich, habe ja noch einen anderen Wunsch gehabt, nämlich auch schon als Jugendlicher wollte irgendwie Erzieher werden. Und hat man mich in der DDR ausgelacht. In der DDR gab es keine männlichen Erzieher. Und dann habe ich eine Heimleiterstelle von so einem evangelischen Freizeitheim übernommen.
Und wie kam es dazu? Also wie?
Das war Zufall. Ich hab eine Freundin gehabt, die dort, als sie meine Pädagogin gearbeitet hat, und die sagt, guck doch mal, da wird eine Stelle frei. Und da habe ich mir da angeschaut, was da alle dran hing. Und unter anderem war es nicht bloß so, dass da hingeleitet werden musste, sondern eben auch Jugendarbeit mit dran hing. Gemeindliche Jugendarbeit und für den Kirchenkreis damals. Und dachte, das gefällt mir. Das würde ich gerne machen. Ja, und dann haben wir diese Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung fiel uns auch erstmal gar nicht so schwer, gar nicht so leicht, weil als Orthopädie-Schuhmacher habe dann später in der PGH in Pankow gearbeitet. Und da gab es einen Basislohn und einen leistungsbezogenen Lohn. Und weil mir die Arbeit gut von der Hand ging, habe ich also richtig, richtig, richtig viel Geld verdient. Mhm. Und dieser Heimleiterjob, der war dann, Kirche hat noch nie gut bezahlt, der war dann wirklich ein Drittel von meinem Gehalt. Und da haben wir lange überlegt, da haben wir gesagt, da hing auch noch mehr dran, nämlich, dass wir in so ein altes Pfarrhaus einziehen konnten. Mhm. Und wir hatten eben als Familie keine richtige Wohnung. Das ist auch eine längere Geschichte, vielleicht später mal. Mhm. Und da haben wir gesagt, ja, großes altes Pfarrhaus, Bauernhaus auf dem Dorf. Und als dann die Wende kam, habe ich gesagt, so, und jetzt würde ich gerne auch nochmal eine richtige Ausbildung machen und habe dann ein Diakonstudium aufgenommen. Mhm.
Da würde mich mal interessieren, Diakonstudium, das hat ja was mit einer christlichen Prägung zu tun.
Ja.
Und da kann man vielleicht gleich mal ein bisschen auch in die Tiefe gehen, was ist denn Ihre Verbindung zum christlichen Glauben?
Also ich bin nicht in so einem christlichen Elternhaus, in so einem klassischen aufgewachsen, aber das war auch wieder so ein Zufall, dass ich mit meinem Freund um eine Kirche rumstromerte in Dahlewitz und dann kam gerade ein neuer Pfarrer, der fragte, wollt ihr euch die Kirche mal, oder kennt ihr die Kirche von innen? Nö, wollt ihr mal sehen? Ja. Und dann bis hoch auf den Glockenturm und dann hat er uns eingeladen, damals zur, war das noch, Kinderstunde oder so, Christenlehre, hingegangen und das hat mir gefallen, so die Geschichten, die der erzählt hat und dann mit den anderen, wir waren eine kleine Truppe damals, aber das hat mir Spaß gemacht und bin dabei geblieben.
Jo, kann ich
hab mich dann taufen und konfirmieren lassen in Dahlewitz und bin dann auch zur jungen Gemeinde gegangen, wo ich dann tatsächlich eben auch überlegt habe, schon damals so Theologiestudium, aber das war dann eben doch, naja, mit diesen ganzen Sprachen und so weiter und ich brauchte eher sowas, was mehr praxisorientiert war.
Ja. Aber zurück zu meiner Frage. Ich würde da gerne noch ein bisschen nachbauen, weil mich das mein ganzes Leben lang schon beschäftigt. Immer wieder die Beschäftigung mit Religion und mit dem christlichen Glauben und so. Und wie würden Sie in Ihr Verhältnis zum christlichen Glauben? Was bedeutet der christliche Glaube für Sie?
Also auf alle Fälle in Situationen, ich sag mal in Krisensituationen, also meine Mutter ist zum Beispiel gestorben, da war ich 19, da hat mir das schon irgendwie, da war für mich eine Stütze, eine Hilfe. Und es gibt so ein Lied, besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. So ein uraltes christliches Lied. Das hilft mir halt in bestimmten Situationen, neben Freunden und guten Gesprächen, aber eben auch nochmal so...
So einen inneren Halt zu finden.
So einen inneren Halt zu finden, genau.
Dass alles irgendwie seinen Grund hat. Ne? Einfach, wenn man Vertrauen hat. Verstehe.
Wie ging es dann weiter im Lebenslauf?
Ja, dann ging es so weiter, dass während Berlin-Weißensee als Dependance zu Berlin-Spandorf, Johannesstift, damals noch berufsbegleitend ausgebildet hat, was eigentlich mein Ziel gewesen wäre, hieß es dann, Weißensee, mach mal zu, weil die Mauer ist ja jetzt gefallen und jetzt musst du nach Spandau. Und das war dann Direktstudium. Das hieß also wirklich Einzug ins Schwestern- und Brüderhaus. Meine Frau hat sich dann auch dafür entschlossen, das Diakonstudium aufzunehmen. Also so konnten wir beide, also sind wir beide dann mit der Familie, damals dann mit zwei Kindern, nach Berlin gezogen. Und dann gab es erstmal ein paar Jahre WG-Leben.
Aber das schweißt ja auch zusammen. Hat ja alles Vor- und Nachteile.
Ja.
Es war vielleicht ein bisschen enger, aber...
Als Familie, das war schon eine große Herausforderung. Aber die haben wir dann irgendwie gemeistert. Naja, und nach 7 Jahren ist man dann fertig. Oder 6,5 Jahren. Ja, und dann habe ich halt eine Stelle gesucht. Und ich wusste damals schon, also so eine gemeintliche Stelle, das reicht mir nicht. Ich brauche ein bisschen mehr, irgendwas Größeres, wo ich ein bisschen mehr Verantwortung habe. So, Niebisch damals war schön, aber da wollte ich dann auch so etwas größere Brötchen backen.
Also wenn du Diakon, also du warst ein Diakon quasi.
Ich bin Diakon, genau. Und habe eine Jugendreferentenstelle gesucht, so auf Kreisebene, Kirchenkreisebene. Und habe dann so geguckt, wollte schon eben doch in der Heimat bleiben. Also spielte damals noch nicht so eine große Rolle wie heute, aber doch schon, dass ich gesagt habe, ach, unten so nach Thüringen, Sachsen, das ist mir doch schon zu weit weg. Wäre gerne in Brandenburg geblieben, aber da gab es damals keine freien Stellen. Dann habe ich so Mecklenburg und Pommersche Landeskirche geguckt. Und in der anhaltischen Landeskirche sind wir dann fündig geworden. Wir hatten, damals nannte sich das Kreisjugendwartstelle, also wo man dann Jugendarbeit für den ganzen Kirchenkreis organisiert hat und ja, ausgeübt hat. Und das war 1997 und seitdem bin ich da. Da hat sich natürlich im Laufe der Jahre auch meine Stelle hat sich auch gewandelt und meine Aufgabenfelder haben sich auch gewandelt. Also es ist nicht mehr das gleiche wie damals.
Also du bist seit 1997 Diakon in Sachsen-Anhalt.
Also auch jetzt immer noch.
Jetzt immer noch.
Aber was heißt das ganz praktisch in Bezug auf Arbeit? Also was machen Sie als Diakon? Wie oft müssen Sie dann nach Sachsen-Anhalt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Na, ich bin regelmäßig dort. Also jetzt zum Beispiel in den Osterferien habe ich eine Jugendleiter-Card-Ausbildung, also Ehrenamtliche, die Juleika, Jugendleiter-Card, erwerben wollen. Die bilde ich dann aus. Dann habe ich klassische Konfirmandenarbeit, eine junge Gemeinde, Studentenarbeit eine Zeit lang gemacht. Aber ich mache diesen Job eben auch nur noch zur Hälfte, weil die andere Hälfte bin ich freigestellt für Mitarbeitervertretungsaufgaben. Also woanders heißt es Betriebsrat oder Personalrat. Ja. Das mache ich also auch schon seit bald 20 Jahren.
Jetzt muss ich mal kurz fragen, mal angenommen, Sie werden Bürgermeister von Am Mellensee. Würden Sie dann diesen Job beibehalten oder müssen Sie den aufgeben?
Nein,
das ist ja eine Vollzeitposition.
Also erstens ist es eine Vollzeitstelle als Bürgermeister und man hat, glaube ich, auch Vollzeit zu tun.
Das glaube ich auch mehr als Vollzeit, genau.
Ja.
Ich habe so einen witzigen Satz gefunden in Ihrer Biografie auf der Webseite. Der geht so: Während meines Studiums habe ich einige Jahre in Berlin leben müssen. Und ich habe so ein bisschen gekichert über das Wort müssen. Und ich würde gerne so ein bisschen mehr über diesen Satz hören. War es so schrecklich gewesen oder warum steht da dieses in Berlin leben müssen?
Ja, es ist schon sehr persönlich, ja. Also nach meiner Lehre, als ich dann nach Pankow gegangen bin, um dort in der PGH als Orthopädieschuhmacher zu arbeiten. Ich bin nie in Berlin so richtig warm geworden. Berlin war mir zu laut, zu quirlig, zu stressig. Sehr wohl habe ich so die ganzen positiven Seiten natürlich eben auch kennengelernt und genutzt. Also zum Beispiel, wenn man einfach mal Lust hat, abends zum Jazz zu gehen, man schlägt die City oder den Tipp auf, diese Veranstaltungszeitung und findet irgendwas, wonach ein gerade ist. Und man kann abends dann in irgendeinen Club gehen und hat gute Musik. Und trotzdem, wenn man jetzt in Pankow wohnt oder in Spandau draußen, dann fährt man auch eine Stunde, um dann irgendwo hinzukommen. Und das aber durch die Stadt. Während, wenn man auf dem Dorf wohnt, dann kommt man nach Feierabend viel eher zur Ruhe. Und wenn ich da eine Stunde fahre, dann bin ich in Cottbus bei meinen Freunden oder in Potsdam im Schloss Sanssouci. Also da kann ich andere Strecken zurücklegen. Aber ich habe eben den Großstadt-Mief, den habe ich nicht vor der Haustür. Also ich liebe das schon, auf dem Land zu leben.
Was verbindet Sie mit Sperrenberg?
Sperrenberg ist für mich tatsächlich Heimat. Also ich bin ja in Dahlewitz groß geworden, in Zossen geboren. Und zwar dann eben nach Jahren in Anhalt klar, wir müssen unbedingt wieder in die Heimat, weil wir vermissen die Heimat. Und zwar, wenn wir in Sachsen-Anhalt, in Bernburg, in den Wald gehen wollten, mussten wir wenigstens eine halbe, dreiviertel Stunde fahren in jegliche Richtung. Entweder in Harz oder in die Dümner Heide oder in Fleming. Man musste immer fahren, um in den Wald zu kommen. Hier hängt den Wald vor der Haustür. Die Seen, die Felder. Also in Sachsen-Anhalt sind nur Felder. Das reichte mir nicht. Dann ist es, ich hätte es nicht so für möglich gehalten, aber die Mentalität ist eine andere. Egal in welchem Landstrich man sich aufhält, die Mentalität der Leute unterscheiden sich.
Nennt man einen signifikanten Unterschied von da zu hier.
Aber natürlich. Wie man zum Beispiel Witze versteht. Mhm. Also hier kann es passieren, dass man fragt, ich denke an Corona-Zeiten, haben sie Toilettenpapier, wie viele Kilometer willst du haben? Kann man hier vielleicht als Antwort. In Anhalt wäre mir das nie passiert. Oder wenn ich den Witz gemacht hätte, die hätten mich schräg angeguckt. Ja. Also so ging es mir am Anfang auch diese Witz hier miteinander, wie man es hier auf der Straße auch hat, das verstehen die Leute da nicht. Die gucken ihn dann schräg an, wie einen Außerirdischen. Mhm. Ja, die Sprache. Mhm. Und als wir hier nach Sperrenberg gekommen sind, warum Sperrenberg?
Ja, das wäre meine nächste Frage.
Ja, Dahlewitz kam für mich nicht mehr in Frage, weil Dahlewitz ist für mich inzwischen Rand-Berlin. Das ist so ähnlich, als wenn ich jetzt nach Spandau oder nach Pankow-Heinersdorf oder so ziehen würde. Das ist nicht mehr das Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und wir haben also hier wirklich so um Zossen rum
abgetigert
und haben wirklich nach Häusern Ausschau gehalten. Und dieses Haus hier, das wollte uns der Makler damals gar nicht zeigen, weil er bald eine Ruine war. Das regnete da durch, die Fenster waren zugenagelt, waren schon über Jahre, war hier keiner mehr drin.
Das stand ja auch ewig leer.
Ja, ja. Hm? Und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, das is it. War zwar ein irres Unterfangen. Viele haben gesagt, boah, die Hütte kannst du bloß noch abreißen. Aber also da ticken wir eben anders, dass wir eben doch versuchen, so alte zu bewahren und wieder aufzubauen. Und obwohl der Denkmalschutz hier nicht drin ist, denken ja viele, wir haben wieder Holzfenster gewählt und wir haben innen mit Lehm verputzt, weil es einfach ein besseres Raumklima gibt. Wir haben wieder Holzdielen gelegt, weil es einfach, naja.
Da sind ganz andere Vibrations drin. Ihr habt ja auch wunderschöne Kreuzfenster hier erhalten.
Den alten nachempfunden. Mhm. Also wir haben wirklich Fotos von dem besterhaltenen Fenster gemacht und haben es dem Fensterbauer hingelegt und haben gesagt, so wollen wir es wieder haben. Mhm.
Biografie, den haben Sie ja gerade angedeutet, die Selbstständigkeit und es gibt ja auch nochmal eine extra Webseite darüber, das heißt, Sie sind ja auch Coach, Supervisor, Organisationsberater. Erklären Sie mir doch mal, was ich in meinem beruflichen Leben mache. Was ist denn das, ein Coach und ein Supervisor und ein Organisationsberater?
Also,
so wie du das deinem Nachbarn erklären würdest.
Ich
musst du mir das dreimal erklären.
Okay. Meinem Nachbarn würde ich so erklären, wenn ich zum Beispiel jahrelang in meinem Job tätig bin, dann kann es schnell passieren, dass ich irgendwann mal betriebsblind bin oder dass ich in Situationen gerate, wo ich dann feststelle, in unserem Team läuft es nicht mehr so richtig, die Kommunikation haut nicht hin, Problem mit den Klienten, also mit den Leuten, mit denen ich beruflich zu tun habe? Gibt's immer wieder vielleicht irgendwelche Probleme oder so? Und dann kann man halt jemand buchen, der von außen kommt und der dann eine Beratungstätigkeit aufnimmt. Das heißt, für mich heißt Supervision oder auch Coaching, nicht den Leuten zu sagen, ihr müsst es so und so machen, sondern mit den Leuten, mit den Teams oder auch mit den Leitungspersonen, die ich coache, mit denen rauszuarbeiten, wo ihre Stärken sind und was ihre Lösungen sind. Und dabei helfe ich denen. Also nicht, du musst es so und so machen, da läuft es, das ist Käse in meinen Augen, sondern wirklich, wo liegen deine Stärken? Wie kriegst du die gut umgesetzt? Wie könnt ihr als Team eure Kommunikation verbessern, eure Strukturen schärfen, Arbeitserleichterung schaffen, mit den Klienten besser zurechtkommen? Solche Geschichten.
Also Vertrauen in die Gruppenintelligenz, als dass die durchaus imstande ist, die Lösung durchaus selbst zu finden für sich.
Ja, genau. Mhm. Und diese Lösung für diese dann praktisch mit meiner Unterstützung für sich selber finden, die ist viel mehr wert, als wenn ich jetzt sage, mach das mal so und so.
Mhm. Hat er das besser erklärt als ich, Steffi?
Ja. Mir hat an dieser Erklärung, mir hat vormalig immer das Endergebnis, das überprüfbare Endergebnis gefehlt. Da bin ich dem Holger wahnsinnig lange auf den Sack gegangen, weil mir das immer, das hat sich mir nicht erschlossen.
Hm. Schöner Kind. Hat er besser gemacht, ja. Und
das ist aber auch gut gemacht.
Naja, aber ich habe ein paar Ansätze gebraucht. Egal.
Ja, das
und auch wie viel Ihrer Zeit nimmt das in Anspruch? Also ich verstehe ja, dass Sie eigentlich eine Vollzeitstelle haben oder wie ist das? Und wer sind die Klienten oder Kunden?
Ja, also als erstes muss ich vorweg schieben, dass ich mir natürlich die Genehmigung von meinem Arbeitgeber geholt habe, dass ich das
nebenberuflich
machen kann. Damals musste man noch fragen, heute muss man ja, also die neuen...
Nur fragen, wenn in etwa die Tätigkeit dieselbe ist, ansonsten...
Ja, heute muss man nur noch bekannt geben, dass man einen Nebenjob hat und der darf natürlich nicht den eigentlichen Job...
des Arbeitgebers entgegenstehen.
Richtig, ja. Genau. Ich habe, also wo arbeite ich? Überwiegend im psychosozialen Bereich. Also mich buchen Kita-Teams, Hort-Teams, Suchtberater, also Leute, die selber beraten, Telefonseelsorge, da habe ich lange war ich tätig. Jetzt hier in der Hospizarbeit, mhm. Die Leute, die also mit Sterbenden oder mit Schwerkranken zu tun haben.
Da muss so viel gemacht werden.
Ja. Klar.
Oder sei, ich will.
Da geht es eben auch um die Reflexion des täglich Erlebten. Mhm. Also da geht es jetzt nicht um Problemlösung oder so in erster Linie, sondern was die erlebt haben, diese zu reflektieren, zu bearbeiten, dass er eben nicht mit dieser Belastung dann diese Belastung nach Hause nehmen und dann unruhig schlafen.
Mhm.
Und darüber hinaus dann aber eben auch im Coaching das Verwaltungs Angestellte oder Leiter von Jugendhilfeeinrichtungen oder von Kitas mich buchen für ein Einzelcoaching, mhm. Leitungscoaching.
Thema Kita und Jugend.
Ja.
Spannendes Thema.
Ach, wieso?
Wenn du da gebucht wirst, welche Probleme, ohne jetzt ins Detail zu gehen, werden dir relativ häufig, wo du sagst, also sich wiederholender Algorithmus angeflötet?
Also regelmäßig hat man Kommunikationsprobleme, Probleme zwischen Leitung, Mitarbeitenden und den Klienten, also mit denjenigen, mit denen wir zu tun haben. Dann teilweise strukturelle Probleme, dass sie zwar ein schönes Konzept haben, aber nicht so richtig wissen, wie sie es umsetzen wollen, können oder weil es Widerstände gibt.
Wir machen jetzt mal hier einen Versuch, ohne zu wissen, wo es hingeht. Also ich meine, das Thema liegt jetzt hier auf dem Tisch, das Thema Kita. Also ich will jetzt gar nicht drüber sprechen, welche Verfehlungen in der frühen Vergangenheit und so weiter. Ne? Aber Sie haben ja mit Sicherheit eine Meinung über, ich sag mal, die Teams. Bleiben wir mal bei den Teams, weil das eher Ihr Thema ist. Ich gehe mal davon aus, dass Sie hier noch nicht gebucht worden sind in den hiesigen Kitas. Nee. Und das ist vielleicht auch ganz gut für Ihre Position.
Inzwischen ist es ganz gut, genau.
Wie stellt sich das Thema für Sie dar mit den Teams im Moment? Es gibt die zwei Gruppen. Die einen sagen, es ist Ruhe eingekehrt. Die anderen sagen, es ist keine Ruhe eingekehrt. Wir sehen das ja nur von außen. Steffi sieht es ein bisschen mehr von innen, weil sie Kinder hat, die auch in die Kitas gehen. Ist Ruhe in den Teams oder nicht?
Also ich kann natürlich nur das jetzt einen Außenblick, ohne jetzt in den Teams drin gewesen zu sein. Ist mein Eindruck, dass keine Ruhe drin ist, weil die Teams sind neu zusammengewürfelt, die müssen sich jetzt erstmal wieder neu finden und zu einem Team werden. Also bloß weil ich jetzt ein paar Leute umgesetzt habe, sind die noch lange kein Team. Und das braucht Zeit. Das braucht wirklich Zeit. Und diese Zeit sollte aus meiner Sicht eben auch begleitet werden, damit die eben nicht zu lange brauchen.
Das heißt, die Teams hier in den Kitas bräuchten eigentlich einen Supervisor oder eine Supervisorin, die sie in diesem Umbruchprozess jetzt begleiten. Ist das, was Sie sagen?
Das wäre auf alle Fälle ein Bestandteil dessen. Die müssen erstmal wieder auch Vertrauen finden in die Leitung.
Wir beide, Steffi und ich, sind der Meinung, dass die Atmosphäre in der Gemeinde, wie sie sich jetzt aufgeheizt hat, eben um die Kita-Frage und eigentlich fast nur um die Kita-Frage, wie soll ich es vorsichtig ausdrücken, der Gemeinde nicht zuträglich ist und auch ein gewisses Maß eingenommen hat, dass man sich eigentlich nicht mehr anhören kann. Ne? Also wo es wirklich die Grenze zu Verleumdung, Hass und so weiter kommt, bei allen sachlichen Themen, die man diskutieren kann. Man kann darüber diskutieren, welche Fehler sind passiert in der Vergangenheit. Und das wird mit Sicherheit in den nächsten Monaten ja auch noch viel darüber diskutiert werden. Vor allen Dingen, was sind die Lösungen dafür? Wie stehen Sie dazu, zu der sehr vergifteten Atmosphäre, die man verstehen kann, wo die hergekommen ist in der Gemeinde, ne, aber die im Moment ja wirklich am Überkochen ist?
Wenn ich kurz unterbrechen darf, oder ganz kurz gesagt, inwiefern macht eine emotionale, stark emotional geprägte Art und Weise in einem Raum, der eigentlich problemlösungsorientiert sein sollte, Sinn? Ich finde, man befindet sich momentan so fernab der Sachebene, wie es nur sein kann. Und inwiefern ist das dienlich für alle? Was ist deine Haltung dazu?
Dass da eine große Emotionalität mitschwingt, das kann ich total nachvollziehen.
Absolut.
Also wenn ich jetzt hier Vater von kleinen Kindern wäre, wäre darauf angewiesen, dass meine Kinder betreut werden, nehme dann wahr, dass meine Kinder die Bezugspersonen verloren haben, dass die Kitas aufgrund der Tatsache, dass die Teams, das ist jetzt meine Interpretation, dass die Teams auch noch nicht wieder gewachsen sind, noch nicht stark sind, als sich als Team wahrnehmen. Also ich als Vater will meine Kinder betreut wissen und habe verkürzte Öffnungszeiten oder die Einrichtung wird komplett geschlossen. Das birgt natürlich, also das weckt hohe Emotionen, weil wie soll ich mit der Situation umgehen?
Ja, absolut. Vielleicht hast du einen Kredit, den du nicht abzahlen kannst.
Ganz genau.
Ja. Nichtsdestotrotz, inwiefern ist eine emotionale Art und Weise der Problemlösung dienlich? Oder war jeweils?
Also, ich muss die Frage anders stellen. Okay. Oder muss die eben auch. Und dann habe ich auch eine Chance, darauf zu antworten. Ja. Also, wie gesagt, die Emotionen, die sind klar. Und wenn die Emotionen sich Raum nehmen, dann muss ich erstmal auf diese Emotionen eingehen. Was kann ich jetzt konkret an Maßnahmen machen, um die Situation zu entschärfen? Also, wir haben jetzt im BSK-Ausschuss oder auch in der UWG darüber nachgedacht, jetzt in dieser Krisensituation eben Leiharbeitsfirmen anzufragen oder so, um hier wieder Personal herzukriegen. Oder in benachbarten Gemeinden fragen, habt ihr vielleicht noch jemand, was ich durchaus für schwierig, als schwierig empfinde. Dann gab es schon die Idee, wieder alte Erzieherinnen oder so zu aktivieren, Ehrenamtliche vielleicht irgendwie mit als Helfer, Helferin mit an Bord zu holen. Also das wäre für mich jetzt die Antwort darauf. Möglichst schnell und unbürokratisch die Situation zu entschärfen, damit die Eltern und die Kinder wieder zu ihrem Recht verholfen werden.
Nicht die schlechtesten Ideen, wie ich finde. Gut, okay, jetzt bei Ehrenamt, dann würde ich als Elternteil sagen, ich will nicht, dass Kalle hier...
Nee, das muss schon qualifiziert sein. Also deswegen sagen wir zum Beispiel, Rolle rückwärts, die Jugendlichen, die bei uns als Ehrenamtliche zum Beispiel im Kindercamp mitarbeiten, die müssen wenigstens die Juleika haben, die Jugendleiterkarte, die müssen eine Ausbildung gemacht haben, die müssen wissen, was sie da tun.
Ja. Aber ich würde dann doch noch einen Schritt weiter gehen. Irgendwann müssen die Gremien ja auch wieder mal zugeschüttet werden. Und das eine ist natürlich, Lösungen zu finden. Es ist immer die Frage, inwieweit für diese extrem verfahrene Situation mit 140 Kindern auf der Warteliste man wirklich jetzt endgültige Lösungen finden kann. Wahrscheinlich im Moment nicht.
Das müssen wir realistisch sehen.
Genau, also die Frage wäre, wenn Sie Bürgermeister wären, was würden Sie tun, um... Ich will nicht sagen, den Frieden in der Gemeinde wiederherzustellen, aber irgendwie diese aufgeheizte Debatte und die Menschen, die im Moment in Social Media wirklich gegeneinander donnern und wettern, um das ein Stück weit wieder in ein ruhiges Fahrwasser zu bringen.
Also was man nicht machen kann, diese ganzen Maßnahmen rückgängig machen, kann man nicht mehr. Also halte ich nicht für
möglich. Welche Maßnahmen?
Naja, die ganzen Umstrukturierungen.
Ja, okay.
Die sind jetzt so, wie sie sind. Und jetzt muss man gucken, dass man viel Kraft darin verwendet, die Teams wieder zu Teams werden zu lassen. Was ich schon gesagt habe, durch Supervision, durch Begleitung, durch Gespräche und vor allem eben auch die Leute mitzunehmen, die mit ins Boot zu holen, mit denen zu reden, mit denen gemeinsam nach Lösungen zu suchen, denen eine Chance zu geben, sich als neues Team zu finden. Dann müssen die Eltern mit ins Boot geholt werden. Es gibt ja Elternräte, mit denen also wirklich auch offen zu reden, so und so sieht die Situation jetzt aus. Das sind unsere Ideen. Könnt ihr da mitgehen?
Das Stichwort Leitung ist ja gerade gekommen und ich war gerade auf dem Bürgeramt, habe versucht, mir die Unterlagen zum Bahnvorhaben, ne, in der Thomas-Münzer-Straße zu schauen. Waren aber 7 dicke Aktenordner mit vielen Plänen. Ich habe es dann doch eher aufgegeben, aber ich habe, glaube ich, so ein bisschen einen Überblick drüber. Aber das ist ein ganz anderes Thema, da wollte ich nicht drauf eingehen. Aber die Frage ist, man ist ja auf der einen Seite politischer Beamter als Bürgermeister, aber man ist ja vor allen Dingen auch Führungskraft. Mhm. Ne? Und das ist ja für Sie kein neues Thema. Sie haben eine Idee davon. Sie beraten Teams, Sie beraten Führungskräfte. Sie haben Erfahrung in der Führung. Was wären denn Ihre Schwerpunkte in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung?
Also da natürlich erstmal, also ich würde erstmal die Finger davon lassen, alles neu zu strukturieren und umzustellen, sondern mich selber erstmal da reinzufinden in das bestehende System. Zu gucken, wer hat dann welche Stärken, wer hat eventuell auch welche Schwächen, mich da erstmal einfinden, einarbeiten. Dann denke ich, was wohl bisher nicht so war, das hat mich erstaunt, das haben mir Mitarbeitende aus der Verwaltung gesagt, dass die oft eben ihren Bürgermeister überhaupt nicht zu Gesicht bekommen haben. Der ist dann in seinem Büro verschwunden. Also ich würde auf alle Fälle regelmäßige Meetings abhalten, damit man sich gegenseitig wahrnimmt, damit die Aufgaben miteinander besprochen werden, dass es eine Zielrichtung gibt. Genauso würde ich es eben auch mit der Gemeindeverwaltung Vertretung machen. Nicht 1000 Themen auf einmal beackern, sondern zu sagen, also wie zum Beispiel Kita-Neubau. Da müssen wir jetzt einen Schwerpunkt setzen, weil das muss jetzt so schnell wie möglich passieren. und da alle Hebel in Bewegung setzen und gemeinsam an diesem Ziel mit den Gemeindevertretern, mit den Verwaltungsmitarbeitern dann dran arbeiten und dann das nächste und das nächste und nicht 20 Baustellen auf einmal. Bleibt manchmal nicht aus, dass man manche Sachen parallel macht, aber dann muss man trotzdem Prioritäten setzen.
Die Gemeindevertretung ist ja eher Dienstherr.
Genau, ja.
Das heißt, sie sind eher rechenschaftspflichtig.
Ja.
Jetzt nochmal zurück, wo wir vorhin den Stilbruch drin hatten. Wenn du Bürgermeister werden solltest, wie vereinbarst du das mit der Tätigkeit, die du jetzt machst, wo dein Herzblut ja dran hängt, die ja dann quasi so von der Zeit her immer bis da runterfahren nie möglich wäre? Oder anders gefragt, wann ist bei dir der Gedanke entstanden, jetzt mache ich das nicht mehr, sondern da hätte ich jetzt Bock drauf.
Jetzt muss man Bürgermeister. Ja, so einfach ist nicht. Also, ich hatte ja Zeit, mich mit dem Gedanken anzufreunden, weil mich haben mehrere Leute angesprochen in der Gemeinde, kannst du dir nicht vorstellen. Unter anderem eben unser Ortsvorsteher, Dago Porath, der hat mich auch angesprochen und sagte, Volker, willst du dich nicht bewerben als Bürgermeister? Ich würde es gut finden, ich würde dich auch unterstützen. Da hatte ich also Zeit, darüber nachzudenken, was hängt da alles mit dran? Ist ja doch eine ganze Menge und ja, wäre dann auch nochmal tatsächlich eine neue Herausforderung für diese 8 Jahre. Und ich stehe als Mitarbeiter, also auch als Vorsitzender dieser Mitarbeitervertretung, als Vorsitzender des Gesamtausschusses aller Mitarbeitervertretungen und als Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission für die ganzen Mitarbeitenden in der Mitteldeutschen Kirche nicht alleine da. Also, und so ist auch mein Arbeitsstil, wenn ich bin Chef und ich mache jetzt alles alleine, sondern ich versuche immer, meine Leute mit ins Boot zu holen und mit denen gemeinsam eben durch Aufgaben zu erledigen. Und dadurch hoffe ich, dass ich dann auch einen guten Übergang oder eine Übergabe hinkriegen würde, damit diese Arbeit, die mir so ans Herz gewachsen ist, dann eben auch weiterlaufen wird. Und nicht bloß weiterlaufen, sondern eben auch gut weiterlaufen würde.
Ja, du willst also ein bestelltes Haus hinterlassen.
Der Job als Bürgermeister, ich denke, den kann man nur machen mit ganz viel Herzblut. Und ich glaube, dass mein Herz hier für die Heimat und für die Aufgaben, die diese Gemeinde für mich bereithält, sehr wohl schlägt. Und dass ich da ganz viel Herzblut drin setzen werde, um diese Sachen, diese Herausforderungen eben auch anzunehmen und gut zu meistern.
Jetzt habe ich mal so eine Frage, die man Bewerbern in einem Bewerbungsgespräch stellen würde. Was sind Ihre 3 stärksten Stärken und ich formuliere es mal so, was wäre noch ein Entwicklungsbedarf, wenn Sie Bürgermeister werden würden?
Ich fange mal mit dem Entwicklungsbedarf an. Ich habe im letzten Jahr schon mal so eine Weiterbildung gemacht zum Kommunalrecht, Brandenburger Kommunalrecht. Da würde ich mir auf alle Fälle noch mehr Futter holen, ist klar. Um möglichst schnell mich darin zu arbeiten und so gut Bescheid zu wissen.
Und menschlich? Menschlicher Entwicklungsbedarf im Umgang mit Menschen?
Das, was ich anderen rate, sich ab und zu mal ein Coaching oder eine Supervision zu gönnen, nehme ich auch gerne selber in Anspruch, um meine Arbeit zu reflektieren. Weil ich denke, man ist nie fertig. Also da weg weiter, würde ich weiter dranbleiben.
Okay, Stärken.
Meine Stärken. Also einmal eine Beharrlichkeit. Ich hatte ja auch auf die Homepage geschrieben, so geht nicht, gibt's nicht so nach dem Motto, so also ein bisschen flapsig, aber also nein, lasse ich nicht so schnell gelten. So, wir können auf unserem Gemeindegebiet keine neue Schule bauen, das sehe ich noch nicht. Oder dieses und jenes geht nicht. Wenn wir wirklich wollen, dann werden wir auch Lösungen dafür finden. Und dann bleibe ich da ziemlich hartnäckig dran. Also so typisch Widder sagen manche, aber ja, ich muss nicht unbedingt mit dem Kopf durch die Wand. Und ich erkenne natürlich auch Grenzen, wenn es absolut nicht geht, aber ich bleibe da erstmal dran und gebe da nicht so schnell auf.
Wenn die Idee gut ist, muss man dranbleiben.
So ist halt. Also das wäre, würde ich als Stärke für mich bezeichnen. Dann, ich habe das Gefühl, oder das wird mir auch immer wieder gespiegelt, ich kann gut mit Menschen. Also egal, ob das ein Herr Doktor ist oder der einfachste Arbeiter, ich mache da keine Unterschiede im Miteinander. Also ich kann gut auf die Leute zugehen, ich kann gut zuhören, das wäre vielleicht auch noch eine dritte Stärke. Und ja, Dinge auffassen, eine gute Struktur bringen und dieses Miteinander im Blick zu behalten.
Also gut von oben beobachtend.
Einmal von oben, aber und dann aber auch auf Augenhöhe gemeinsam die Sachen anzupacken. Mhm. Und ich scheue mich auch nicht, Leute anzusprechen und können wir gemeinsam und wo oder wie können wir gemeinsam einen guten Weg finden. Das wäre so noch so eine Stärke.
Mhm. Ja, klingt doch gut. Noch eine Frage?
Ja, ich habe noch ein paar Fragen. Ich habe auch so ein bisschen in ihrer Social-Media-Vergangenheit gekramt, natürlich.
Das Internet vergisst nicht.
Nee, das Internet vergisst nicht. Und manche Sachen muss man sich auch dann immer überlegen, ob man die löscht. Also ich habe vor allen Dingen natürlich auf Facebook geguckt. Und was mir so aufgefallen sind so Haltungen zu sehr kontroversen Themen der letzten Jahre. Vor allen Dingen zu dem Thema Corona-Politik. Das sind ein bisschen ältere Posts, so aus den, sag mal, 2020 und 2021. Und dann jetzt eine Stellungnahme natürlich zu der Friedensbewegung. Mich würde eigentlich das erste Thema interessieren. Also Sie haben sich recht kritisch, zumindest am Anfang, über die Corona-Maßnahmen geäußert. Das findet man auch noch. Ne? Wenn Sie jetzt Bürgermeister wären, müssten Sie dazu natürlich eine ganz andere Haltung einnehmen. Das heißt also, meine Frage ist eigentlich, wie werden Sie damit umgehen, wenn es kontroverse Themen gibt, Sie aber ein Stück weit natürlich auch eine ganze Gemeinde vertreten müssen, ne? Ich habe mich jetzt sehr verklausuliert eigentlich ein bisschen, merke ich selbst gerade. Ne?
Können Sie die Frage konkretisieren?
Genau. Würden Sie die Aussagen, die Sie zum Thema Corona-Politik vor 2-3 Jahren gemacht haben, als Bürgermeister so auch noch treffen?
Also ich kann meine Rollen trennen. Also Privatperson Volker Eilenberger und dann in meiner Rolle als Bürgermeister. Das sind zwei Rollen. Und ich kann natürlich, ich werde gesetzliche Bestimmungen natürlich einhalten. So. Das würde ich auch als Privatperson natürlich tun. Also, wenn Maskenpflicht angesagt ist oder Pflicht ist, naja, dann muss ich halt durch. Selbst wenn ich dann vielleicht meine kritische Haltung dazu hätte, in bestimmten Situationen. Also ich würde als Bürgermeister nicht unbedingt zu zivilen Ungehorsam aufrufen.
Das hätte ich ja mal sehr sympathisch gemacht. Weil manche von uns hier am Tisch haben das durchaus gelebt.
Ja. Als Privatperson. Mhm. Das ist ja, und darin mache ich einen Unterschied. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel nicht sagen, also wenn, ich nehme mal dieses Beispiel, Maskenpflicht in Räumen. Da kann ich als Bürgermeister nicht hinstellen und sagen, unsere GV-Sitzung machen wir ohne Maske. Dann müsste ich in meiner Rolle als Leiter von dem Laden sagen, die gesetzliche Bestimmung gibt's und dann müssen wir jetzt durch. So. Also reicht das als Antwort?
Man kann zwischen den Zeilen lesen. Okay. Ich glaube, wir haben ein Thema noch ganz vergessen. Das hätte eigentlich am Anfang gehört, aber es ist vielleicht auch ganz, ganz schön für den Schluss. Zu der Familie gehört ja nicht nur der Hund, der so langsam irgendwelche Forderungen stellt. Ich weiß nicht genau, was sie bedeuten, weil
Spiel mit mir.
Wir kuscheln eigentlich immer mit ihm zwischendrin. Aber wir gehörten ja noch zur Familie dazu, oder beziehungsweise, ja genau, was ist denn Ihre Familie? Sie haben Kinder, Sie haben Enkelkinder, wo sind die? Erzählen Sie darüber noch ein bisschen.
Ja, also meine Frau, mit der ich jetzt hier in diesem wunderschönen Haus lebe, die steht da voll hinter mir, die sagt, ich finde es gut, wenn du das machst und ich glaube an dich, mach das. Ich habe 3 erwachsene Kinder. Mein Sohn, der wird dieses Jahr schon 40. Ja, ich habe früh angefangen.
Und wie alt bist du denn?
Ich werde jetzt 56. Rechne. Ja, sehr früh. Und mein Sohn, der lebt mit seiner Familie in Schwerin. Der ist freischaffender Künstler, der spielt Klavier, füllt auch große Konzertsäle und spielt aber auf der Straße, also ist auch so beides. Meine mittlere Tochter, die wohnt in Halle und deren langjähriger Wunsch war es, Hebamme zu werden, und die hat also auch tatsächlich einen Gen 30, tatsächlich, dann hat sie endlich ihre Ausbildungsstelle gefunden und ist Hebamme jetzt. Und meine Jüngste, die ist Krankenschwester und arbeitet jetzt aber mit ihrem Mann zusammen in der Selbstständigkeit als Immobilienmakler in der Nähe von, also zwischen Halle und Leipzig auf dem Dorf. 7 Enkelkinder haben wir inzwischen.
Da ist die Hütte voll an Weihnachten.
Da ist die Hütte voll und die kommen zum Beispiel jetzt Ostern auch alle wieder her. Ach, da schön, freuen wir uns. Schön. Also wir versuchen schon so Punkte im Jahr zu finden, wo wir als große Familie wirklich alle zusammenkommen. Deswegen sind wir auch froh, dass wir hier ein großes Wohnzimmer haben und einen riesen Esstisch, den man ausziehen kann, wo dann hier auch die 12, 13 Leute ranpassen.
So zum Abschluss. Wenn Sie es nochmal so in einem oder zwei Sätzen ganz, ganz kurz zusammenfassen würden, was würden Sie als Ihre wichtigste Aufgabe als Bürgermeister sehen?
Also diese Kita-Platz-Misere, Hortplätze, das ist so die allergrößte und wichtigste Aufgabe. Also da will ich alle Kraft und Konzentration erstmal reinsetzen, da möglichst schnell eine gute Lösung zu finden. Also Kita-Plätze auszubauen, die Teams wieder zu stärken, den Laden zum Laufen bringen. Die zweite Geschichte, tja, wo würde ich dann, die würde ich mir erstmal noch aufsparen, um zu gucken, wo geht's hin.
Wenn also, ich mal inspirieren darf,
ja,
da du aus der Kinder- und Jugendarbeit ja kommst, wir brauchen Spielplätze.
Ja.
Halfpipe, also als Vorschlag,
ja.
Oder Skaterbahn.
Das habe ich auch geschrieben, also dass mir total wichtig ist, dass nicht bloß die Jugend, sondern Jung und Alt in unseren Dörfern Orte finden, wo sie sich treffen können. Da gehören natürlich für die Kinder natürlich die Spielplätze dazu, für die Jugend eben dann auch mal eine Halfpipe oder so, ja. Aber eben auch im Winter oder bei Regen oder so, dass sie eben Räumlichkeiten haben, wo sie sich treffen können. Das ist total wichtig.
Gut, Volker Eilenberger, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war ein spannendes und schönes Gespräch gewesen.
Also wir können noch 2 Stunden weitersprechen, aber dann würden wir uns wahrscheinlich zu sehr in der Materie verlieren. War wirklich, es ist wunderschön bei dir. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Dankeschön.
Sehr gerne.